Es ist Samstag, der 4. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute schauen wir ein bisschen auf das, was sich so in Popkultur, im Feuilleton, in der Gesellschaft angesammelt hat, möglicherweise auch in der Politik. Wir schauen uns einfach mal an, wo es uns hintreibt, und mit diesem Mann kann man das hervorragend, denn er betreibt sehr häufig die Introspektive. Er schaut sich Gesellschaft an als Schriftsteller, als Kolumnist, und da hat er auch, glaube ich, so ziemlich jeden bedeutenden Preis gewonnen. Zuletzt, gerade eben, schrieb er ein Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten, und das ist ja nun etwas, das uns alle angeht. Ich sage hallo, Axel Hacke.
Ja, hallo Micky, guten Morgen.
Heute ist, am 4. November, ist der Tag des gesunden Menschenverstandes, der sogenannte Use Your Common Sense Day. Und die Frage, die ich mal vorwegstellen möchte, ist, inwieweit ist dieser Tag überhaupt noch zu beachten, oder sollten wir ihn abschaffen, weil es nun wirklich, also es macht keinen Sinn mehr, darauf hinzuweisen.
Also von mir aus kannst du ihn abschaffen. Ich wusste sowieso nicht, dass das ist. Also mir ist das ganz neu. Ich finde diesen Begriff Common Sense ja deutlich besser als gesunder Menschenverstand. Common Sense, es hat ja was mit Gemeinschaftssinn zu tun, mit Zusammenhalten. Das finde ich sehr viel interessanter als unser Wort vom gesunden Menschenverstand, wo ja immer drinsteckt, dass es auch einen kranken Menschenverstand gibt. Und das ist ja eigentlich, da ist immer schon so eine Abwertung dessen drin, was andere so denken. Also für mich ist der gesunde Menschenverstand deutlich eher bei, sagen wir mal, Hubert Aiwanger als bei Leuten, die auch mal skeptisch sind, die nachdenken wollen oder so.
Ist Hubert Aiwanger denn nicht auch ein Skeptiker? Also so wie ich ihn in Erding erlebt habe, wirkte er auch sehr skeptisch.
Ja, aber wenn man ihn im Bierzelt sieht, ist die Skepsis, glaube ich, irgendwie weg. Also ich glaube, Einstein hat mal gesagt, der gesunde Menschenverstand ist die Summe der Vorurteile, die sich bis zum 18. Lebensjahr angesammelt haben. Und das finde ich sehr schön, und es stimmt eigentlich auch.
Axel, dafür haben wir dich hierher geholt, dass du sofort mit einem Einstein-Zitat einsteigst. Der Ton ist gesetzt, sehr gut. Wenn wir nochmal auf den Common Sense zurückkommen, um noch eine Sekunde bei diesem Thema zu verweilen, dann ist es natürlich in gewisser Hinsicht ja auch ein kommunales Verständnis. Aber in diesen Zeiten, in denen es so viele Teilöffentlichkeit gibt, sind natürlich auch viel mehr Kommunen unterwegs, als das möglicherweise zu der Zeit war, als man über diesen Common Sense meinte, eine Redewendung einführen zu können. Das ist zumindest meine Beobachtung, dass es viel mehr, also diese Verklasterung von Gesellschaft gibt.
Ja, also Common Sense würde für mich ja bedeuten, dass man sich mal wieder ein bisschen mehr darin übt, anderen zuzuhören, sich mit anderen auseinanderzusetzen, vielleicht anderen Menschen, die nicht so denken, wie ich, auch mit ein bisschen mehr Wohlwollen und Interesse entgegenzutreten. Das ist ja irgendwie völlig verloren gegangen, dass man sich für das, was andere Menschen, die anders sind als ich, auch einfach mal interessiert. Was hat dich anders gemacht? Mhm. Was hast du zu sagen, weil du anders bist aufgrund deiner Lebenserfahrung? Das nimmt mir ja nichts weg. Aber es würde doch bedeuten, dass ich vielleicht ein bisschen was dazulernen kann. Und in dieser Zeit, wo ja die sozialen Medien sich zum Beispiel dadurch auszeichnen, dass man immer urteilt. Ja, man hat sofort ein Urteil. Gefällt mir nicht. Es ist so, wie sagt man, nicht analog, sondern digital. Und das gefällt mir nicht. Und das könnte man von diesem Begriff Common Sense auch mal wieder ein bisschen lernen.
Die gute Tat des Tages.
Ehrung zum 100. Geburtstag, feierliche Benennung der Rudolf-Augstein-Promenade direkt am Spiegel-Verlagsgebäude. So titelt der NDR. Ja, Rudolf Augstein wird, wenn ich mich nicht irre, am Sonntag, genau 5. November, da wäre Rudolf Augstein 100 Jahre alt geworden, und jetzt erfährt er die ihm gebührende Ehrung. Also er kriegt jetzt seine eigene Promenade direkt an der Erikospitze, also da, wo der Spiegel über dem Fleet thront. Und die Frage, Axel, du hast ja nun im Laufe deiner journalistischen Tätigkeit für sehr viele Blätter geschrieben oder tust es noch, die Zeit, die Süddeutsche. Hast du eine Spiegelerfahrung?
Also ja, ich meine, ich hatte mal das Angebot, dort zu arbeiten, aber ich habe es nie getan, weil...
Hast dich für die Lebensqualität entschieden?
Ja, genau. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Das Leben schien mir außerhalb des Spiegels irgendwie schöner zu sein, was nichts an meiner Verehrung für dieses Blatt und auch für seinen Gründer ändert. Dieses Blatt ist entscheidend für die deutsche Nachkriegsgeschichte. Die haben unglaublich viel geleistet. Aber es war halt nie mein Ding. Also mir war das immer irgendwie, ich weiß nicht, zu anstrengend oder zu unfreundlich auch im Umgang. Also ich habe es gern, wenn man nett zu mir ist. Und ich hatte immer das Gefühl, die sind da alles Mögliche, die sind ganz toll, aber nett sind sie nicht. Müssen sie auch nicht sein.
Absolut.
Gar nicht. Aber
Der Leistungs, also das der Eindruck, den ich habe oder der mir auch gespiegelt wird, ist, dass der Leistungsgedanke auch innerhalb des Verlagsgebäudes extrem ausgeprägt ist. Also manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist quasi so der FC Bayern des Journalismus. Und das kann man jetzt auch als Kompliment verstehen, weil sie ja ganz oben stehen. Aber man kann es natürlich auch so verstehen, dass der Konkurrenzdruck auch innerhalb der JournalistInnen sehr stark ausgeprägt ist.
Na gut, der Leistungsgedanke ist mir nicht fremd.
Stimmt. Wollte ich dir nichts unterstellen.
Ich arbeite eine ganze Menge. Aber als ich nach München kam, ich bin ja selber aus den Grenzgebieten zu Norddeutschland, also aus Braunschweig, ich kam dann nach München und das, was ich am meisten bewundert habe am Anfang, das war, dass die Leute da hart arbeiten, aber dass sie trotzdem zwischendurch zusammen gerne gut essen gehen, dass der berühmte Herbert Riehl-Heise sich zum Schreiben in Café setzte, dass man mittags mal auf den Viktualienmarkt ging oder also dass man bei aller Anstrengung und bei aller Leistungsbereitschaft, und daran hat es wirklich nicht gefehlt, trotzdem das gute Leben zu schätzen wusste. Und das Gefühl hatte ich, dass das in Hamburg irgendwie anders ist.
Und das mag vielleicht auch in Hamburg liegen, man weiß das nicht genau. Es gibt übrigens Interesse, also klar, es gibt natürlich wahnsinnig viele Ehrungen und Würdigungen und die auch völlig zu Recht oder Rudolf Aussteiger, absolute Journalistenpersönlichkeit. Es gibt ein sehr interessantes Interview mit Heide Sommer, das hat Sven Michaelsen damals geführt. Da lernt man dann auch den Chef Rudolf Augstein noch mal etwas anders kennen. Es gibt ja auch diese sehr interessante Episode, die Stefan Aust mal geschildert hatte in seinem Buch über den Wahlkämpfer Rudolf Augstein, der damals für die FDP angetreten ist. Und dann war er auf irgendeinem Marktplatz, ich glaube auch irgendwo in Norddeutschland oder so. Und dann nahm er ein fünfjähriges Kind, wollte er hochnehmen oder dem Kind über den Kopf tätscheln. Und dann fing dieses Kind, ich zitiere Stefan Aust, an, bestialisch zu schreien. Und damit war im Grunde genommen schon der Ton gesetzt für den Rest des Wahlkampfes, da der Herr Augstein vieles konnte, aber besonders nahbar war er nicht. Also er war quasi der Anti-Habeck, möchte ich mal sagen.
Also so ein Kopftätschler für kleine Kinder war er vermutlich nicht. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt. Anders als Henry Nann zum Beispiel, den ich mal getroffen habe und der aber die ganze Zeit immer Peter Hacke zu mir sagte, was mich also auch kränkt dann ja doch irgendwie.
War es eine Demütigungsgeste, eine bewusste Demütigungsgeste?
Der Henry Nann hat Demütigungsgesten gar nicht mehr bewusst gemacht, sondern aus dem Mund.
Internalisiert.
Ja, genau.
Wie schön.
Ja, als Demütigung. Ja, doch, es ist ja eine Kränkung. Also den eigenen Vornamen, der ist einem ja schon wichtig, ja.
Blattgold.
Der gesunde Menschenverstand, da ist er wieder. So ist eine Kolumne von Markus Feldenkirchen überschrieben, beziehungsweise eine Reihe. Und wir kommen auf den Spiegel zurück. Der Deutschlandknigge, so ist ein Text von Markus Feldenkirchen überschrieben. Viel zu lange war unklar, was die deutsche Leitkultur konkret beinhaltet. Die Kollegen der Bild-Zeitung haben es nun dankenswerterweise mal aufgeschrieben. Es sind exakt 50 Punkte. Ja, das war letzte Woche in der Bild am Sonntag, war das groß und breit zu lesen. Das Deutschland-Manifest, geschrieben auf Deutsch, aber halt eben auch auf Arabisch, ich sag mal Zwinker, Zwinker. Es war natürlich eine Botschaft, die relativ unmissverständlich an diejenigen in Deutschland gerichtet ist mit Migrationshintergrund. Und es war so eine Art Hausordnung, wie man es halt eben auch immer noch so in Mehrparteienhäusern manchmal liest oder auf Gästetoiletten von Mittelständlern. Und Markus Feldenkirchen schreibt, das Bildmanifest ist leserfreundlich in 50 Punkte gegliedert und geht richtig gut los. Für jeden, der in Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, außer für manche Leute. Über die Bild berichtete hätte man noch anfügen können, aber das wäre vermutlich etwas kleinlich gewesen. Und da gibt es ja Punkte wie Punkt 12, viele Deutsche essen Schweinefleisch, Freiheit geht auch durch den Magen. Oder auch Punkt 34, Messer gehören bei uns in die Küche und nicht in die Hosentasche. Das war Punkt 34. Oder sehr schön auch, und das gilt jetzt für dich und mich, Axel, ich weiß nicht, inwieweit wir uns da einbringen können, Deutschland ist ein Land der Griller. Punkt 33. Ja gut, danke. Fühlst du dich da, wie sagt man, abgeholt?
Ja, da bin ich schon mal raus, weil ich grillen irgendwie ist nicht mein Ding. Ich mag grillen nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, da ist mir nie gelungen.
Aktiv oder passiv?
Aktiv, ja. Also passiv, ich lasse schon ganz gern für mich grillen. Aber ich selber, gut, also ja, habe ich alle Grills irgendwann weggeworfen. Mir gelingt das nicht und ich bin auch nicht besonders interessiert daran. Ich finde, ja, wir können uns jetzt wieder ewig über die Bild-Zeitung aufregen, aber warum? Mhm. Also bringt das weiter? Wir wissen ja, was dahinter steckt und dieser Weg, also vom, wir sind alle irgendwie anständig und Artikel 1 Grundgesetz oder was Sie da zitiert haben, bis zum Grillen, der ist schon also bemerkenswert. Ich wusste gar nicht, dass Grillen, also im Grundgesetz, aber da steht es, glaube ich, nicht drin. Also,
nein, also noch ist es nicht reingeschrieben. Wir müssen mal abwarten, wenn es zu einem Bundeskanzler Merz kommt, dann gibt es möglicherweise dann irgendwann auch noch die Lex Bauchfleisch. Wir müssen einfach mal schauen, wie die Dinge sich da entwickeln. Aber also Stand jetzt ist das nicht der Fall. Du hast ja recht. Komm, dann kommen wir mal zu jemand wirklich Interessantem.
Gucken mal, wer da spricht.
Netflix-Doku über Sylvester Stallone zeigt den fesselnden Aufstieg der Hollywood-Legende. So zitiere ich eine Seite namens Netzwelt. Seit dem gestrigen 3. November gibt es eine Doku bei Netflix. So, darüber habe ich zwar gestern schon in der Episode mit Wolf Lotter kurz gesprochen, aber auch für dich als Geistesarbeiter ist die Körperertüchtigungs-Ikone, aber halt eben auch der Filmschauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Sylvester Stallone eine Figur, die dich auf irgendeiner Ebene anspricht?
Nein, ich habe mich ja ab einem gewissen Alter auch zur Ignoranz entschlossen. Es gibt einfach Sachen, von denen ich nichts weiß, was nichts gegen die Sachen sagt. Also wahrscheinlich ist Sylvester Stallone ein unglaublich interessanter Mensch, hat eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte, die ich eigentlich bewundern müsste, aber ich weiß einfach zu wenig über ihn. Also ich habe keinen seiner Filme gesehen und ich habe auch keinen Film von Schwarzenegger je gesehen, aber wahrscheinlich ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden, oder?
Ich würde sagen, ja. Sie haben, also zwischenzeitlich haben sie Karrieren gehabt, die ziemlich parallel zueinander verlaufen sind in den 80ern und 90ern, als sie einfach die beiden größten Actionstars des Planeten waren. Aber die Anfänge von beiden und auch letzten Endes so die filmischen Enden sind sehr, sehr unterschiedlich. Stallone ist dann doch tendenziell wieder so zu seinem Frühwerk zurückgekehrt, indem er Mitte der 70er mit Robert De Niro und Dustin Hoffman verglichen wurde. Er nahm dann aber den Weg des Actionstars. Bei Schwarzenegger war das natürlich immer ganz anders, weil Stallone halt dann doch ein sehr smarter Mensch ist. Also er hat einen sehr, sehr hohen IQ. Das kann man auch an den frühen Drehbüchern und auch in vielen Interviews, unter anderem mit Alexander Gorkow, kann man das sehr gut erkennen. Aber auf der Oberfläche wirkt er natürlich erst einmal wie der höchst anabole Actionstar. Deswegen kann ich das verstehen, dass man, wenn man dem Feuilleton zugeneigt ist, dann also nicht nur sich abwendet, sondern nie genau hingeschaut hat. Das ist schon nachvollziehbar. Ist halt interessant, jemandem auf diese Art und Weise auch bei der totalen Altersverweigerung zuzusehen. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Also es muss ja nicht immer Philip Roth sein, wenn man über alternde Männer nachdenkt. Es könnte ja theoretisch auch mal Stallone sein und ihm dabei zuzusehen, wie er den Unabwendbarkeiten des Alterns begegnet.
Aber da siehst du mal, das finde ich schon wieder wahnsinnig interessant. Also wenn sogar Alexander Gorkow sich mit Sylvester Stallone unterhalten hat, das interessiert mich natürlich sofort. Also weil da möchte ich am liebsten sofort jetzt mich hinsetzen, wenn wir aufgehört haben zu reden und dieses Interview lesen, weil da scheint mir wirklich was entgangen zu sein.
Das ist wirklich sehr, sehr gut,
ja. Ich weiß. Und warum hat er sich entschlossen, den Weg von Robert De Niro und Dustin Hoffman nicht weiterzugehen, aus finanziellen Gründen? Oder,
Ich würde sagen, es waren letzten Endes finanzielle Gründe. Ich meine, der Mann ist ja ein absoluter Underdog, also so halbseitige Gesichtslähmung, Kind italienischer Einwanderer, sehr lange bis in seine, ich glaube bis ins 30. Lebensjahr war im Grunde genommen völlig klar, aus dem wird nichts. Und dann hat er mit dem allerletzten zusammengekratzten Geld das Drehbuch für Rocky geschrieben. Und das hat er großen Filmproduzenten vorgelegt. Die waren völlig begeistert, haben ihm aber gesagt, wir kaufen es dir ab für, ich glaube, vielleicht war es sogar richtig viel Geld, 1 Million oder so. Aber wir besetzen es anders mit Robert Redford oder irgendeinem der großen Stars der 70er. Und er hat gesagt, nein. Nur wenn ich die Hauptrolle spiele. Und hat da wirklich, ist also ins volle Risiko gegangen. Ich glaube, er hat sogar seinen Hund damals verpfändet, um überhaupt das letzte Geld fürs Drehbuchschreiben zusammenzukriegen. Und die Rechnung ging auf. Und dann hat er aber auf andere Dinge gesetzt.
Und daran finde ich nichts Verachtenswertes, wenn Sie jemand...
Noch gar nicht.
Weil Robert De Niro ist ja auch mal gefragt worden, warum er zwischendurch immer wieder so Rollen gespielt hat. Er hat ja gern so grumpy Opas gespielt, auch mal zwischendurch. Das hat er ja so auf der linken Arschbacke weggespielt, glaube ich. Und, und hat aber ordentlich Geld dafür bekommen, weil, wie er auch mal gesagt hat, ich bin halt ein Mensch, der Wert darauf legt, seine Rechnungen bezahlen zu können. Und ich bin das zum Beispiel auch. Also das finde ich total wichtig. Deswegen ist da nichts Verachtenswertes dran.
Das erinnert mich, dieses Zitat von dir erinnert mich an einen großen Stapel gelber Umschläge, der bei mir neben meinem Sessel im Wohnzimmer auf dem Beistelltisch liegt. Es sind natürlich ganz viele Städte, die mich angeschrieben haben und sehr gerne noch das Geld hätten für diverse Parksünden und so. Vielen Dank für die Erinnerung.
Du parkst gern falsch oder?
Ja, nicht gern, aber also, es ist keine Passion, so weit ist es noch nicht.
Das Kleingedruckte.
Schwarz und Weiß, so schreibt Sascha Chaimowitz in der Zeit. Unser Autor ist 38, jüdisch und schwarz. Viele Weiße finden, er repräsentiere die Zukunft. Nur denkt er leider anders, als sie es erwarten. Der Artikel fängt so an, vor 3 Jahren, etwa nach dem Tod von George Floyd, der bei seiner Festnahme in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet wurde, ging es mit den Anfragen los, ob ich eine Podiumsdiskussion zur Diversität im deutschen Film moderieren könnte, ob es möglich wäre, mich für eine Menschenrechtskampagne vor eine Kamera zu setzen und von Diskriminierungserfahrung als Mitte 30-jähriger Schwarzer und Jude zu erzählen, ob ich bereit wäre, für das Vereinsmagazin des FC Bayern mit Spielern und Funktionären über Rassismus zu sprechen. Mir ist klar, dass ich diese Anfragen auch bekomme, weil ich Chefredakteur eines bekannten Magazins bin, aber eben einer, der viele Diversitätsmerkmale in sich vereint. Das Gegenteil eines alten, weißen Mannes, ein junger, schwarzer Mann. Ich bin die Zukunft. Und dann stellt er aber fest, dass es dann oft so einfach nicht ist. Also, dass die Erwartungshaltung an diese Kriterien, also relativ jung, schwarz, divers würde man sagen und jüdisch, dass das aber durchaus auch bedeuten kann, dass man auch konservative Positionen vertritt, dass man möglicherweise nicht links wählt und gegebenenfalls sogar immer noch ganz gerne Auto fährt. Und diesen Text finde ich toll. Also man soll nicht vergleichen. Deswegen bleibe ich jetzt einfach bei Sascha Chaimowitz. Das ist auch Quatsch, sonst andere Autoren ranzuziehen. Aber ich fand es toll. Ich habe von Sascha Chaimowitz einen solchen Text selten gelesen und fand ihn wirklich gut und klug, weil er zeigt, dass auch innerhalb, dass man selber, wie er selber auch schreibt, dass man aus krummem Holz geschnitzt sein kann. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil er natürlich mit den Erwartungshaltungen vieler Leute bricht.
Das finde ich einen wahnsinnig interessanten und großartigen Text, den der da geschrieben hat, weil er uns allen zeigt, dass man vielleicht auch einfach offener und mit Interesse an Leute rangehen sollte und dass Rassismus natürlich schon auch daran besteht, dass man aufgrund des Aussehens eines Menschen ihn automatisch Gruppen und damit auch gewissen Denkweisen zuordnet. Und dieser Text, der ja auch toll geschrieben ist, und so selbstbewusst und ich würde fast sagen heiter geschrieben ist, der erinnert ja auch daran, dass man sich selbst im Gegenübertreten anderen Menschen gegenüber auch ein bisschen selbst beobachten muss immer. Das, ja. Das gefällt mir sehr. Habe ich wahnsinnig gern gelesen.
Er schreibt unter anderem, die politischen Zuschreibungen kommen aber nicht nur von den wohlmeinenden Weißen. Ich habe auch schon von schwarzen Aktivisten gehört, dass Menschen wie ich, die von der progressiven Linie abweichen, sogenannte Tokens seien, die in Wahrheit nur der weißen, angeblich konservativen Elite nach dem Mund reden, um beruflich weiterzukommen. Anders ist für sie offenbar nicht zu erklären, dass ich es für gefährlich halte, Menschen als rechts oder gar rechtsradikal abzustempeln, nur weil sie für Obergrenzen für Flüchtlinge sind. Dass es mich schauderte, als Hunderttausende in Berlin für die Enteignung eines Immobilienkonzerns stimmten, bloß weil ihnen die Mieten zu hoch erschienen, dass ich es falsch finde, AfD-Politiker, so abstoßend ich sie finde, aus den öffentlich-rechtlichen Talkshows rauszuhalten, so als Vertrauten die Demokraten nicht ausreichend auf die Kraft ihrer Argumente, dass die einzigen Aktivisten der letzten Generation, die ich sympathisch fand, diejenigen waren, die nebenbei lustigerweise noch in den Urlaub nach Thailand geflogen sind, weil wirkliche Nähe in meinen Augen erst entsteht, wenn Menschen zeigen aus, wie gerade schon zitiert, aus welch krummem Holz sie sind. Und dem kann ich mich natürlich vollumfänglich anschließen, auch auf die Gefahr hin, dass ich ihn jetzt natürlich wieder zum Token gemacht habe, weil ich als alter weißer Cis-Mann natürlich ihm zustimme, weil er meine Meinung vertritt. Aber dieses Risiko müssen wir jetzt halt einfach eingehen. Es hilft ja nichts.
Ja, also ohne Risiko kannst du diese Sendung ja gar nicht machen. Also
das ist wahr, das stimmt.
Dabei bleiben. Aber ich fand das ja wirklich toll. Also zum Beispiel dieses Beispiel von diesen zwei jungen Leuten, die da nach Bali oder was geflogen sind, wo ich mich immer wieder gefragt habe, ja, okay, was regen sich die Leute denn alle so auf? Kann man nicht einfach mal sagen, das sind zwei junge Leute, die wie viele junge Leute ein bisschen widersprüchlich handeln und reden. Das ist doch normal, ist ja nicht so schlimm oder so. Aber über die Leute dann so herzufallen, dass die wahrscheinlich heute noch erschrocken sind und
vermutlich
verkrochen haben in ihrer Bude und nie wieder irgendwo hinfahren, das ist, finde ich, erschreckend. Also,
ja. Aber es hat natürlich immer etwas mit einer gewissen Form der, wie soll ich das sagen, emotionalen Entlüftung zu tun. Denn diese beiden Klimaaktivisten, die stehen natürlich in diesem Falle dann exemplarisch für eine ganze Gruppe. Und deren, nennen wir es mal, geschlossenes Weltbild oder ihre vor sich hergetragene Moral, ich formuliere es jetzt ein bisschen spitzer, die dann in dem Moment, wo die aber selber sagen, wir fliegen mal eben kurz nach, es war dann am Ende nur Bangkok und nicht Bali, aber weit genug, dass man dann sagt, aha, guck mal, die werden ja ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Und wenn die beiden das machen, dann gilt das natürlich für alle. Und deshalb ist das gesamte Anliegen ab sofort natürlich nicht nur fragwürdig, sondern ad acta zu legen. Daher weht dann ja oft der Wind.
Ja, aber das erinnert ja daran, dass so viele Leute hier unter einem wahnsinnigen inneren Überdruck stehen, den sie immer wieder loswerden müssen. Und diese Ventile, die kreischen und pfeifen dann so laut. Aber die Frage, die man sich ja eigentlich stellen müsste, ist, warum stehe ich eigentlich unter diesem Überdruck? Und ist das nicht eine Frage, die ich auch an mich selber erstmal richten muss, statt das immer einfach so rauszulassen? Das ist so ohne jede Selbstreflexion. Und das stört mich daran am allermeisten eigentlich.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Mann köpft Tauben und verspeist sie. Berliner Tierschutzbeauftragte entsetzt. Ich zitiere die Berliner Zeitung. Ein Mann in Berlin geht auf Taubenjagd. Er rupft Tauben die Federn aus, dann schneidet er ihnen den Kopf ab und isst sie. Die Staatsanwaltschaft stellt aber ein Strafverfahren ein. Wenn man das liest, denkt man, herzlichen Glückwunsch, es ist wahrscheinlich insgesamt noch gesünder, als zu Burger King zu gehen, aber trotzdem ja ein relativ seltsames Verhalten. Also so ein bisschen so frei nach Georg Kreisler, Tauben verputzen im Park. Ne, der sitzt dann da auf der Bank und nimmt sich dann. Also es ist natürlich, es ist eigentlich Quatsch, es nochmal zu erwähnen, aber ich tue es trotzdem. Das ist natürlich Tierquälerei, geht gar nicht, weil er diesen Tauben auch bei lebendigem Leib und bei vollem Bewusstsein die Federn ausrupft und dann aber halt eben mit einem Obstmesser den Hals durchtrennt. Also dann sitzt dann da einer im Park und dann gucken sich das Erwachsene und Kinder dieses Schauspiel an und das scheint da offensichtlich Usus zu sein, zumindest bei dieser Person. Sowas habe ich selten gehört.
Aber hat er diese Tauben im Land der Griller wenigstens noch zubereitet oder da roh gegessen? Das habe ich nicht ganz kapiert. Ja,
stimmt. Bei der Sache. Stimmt. Ich meine, Axel, sehr gut, dass du auf diesen Punkt, er hat im Grunde genommen ja gegen Punkt 33 des Bildmanifestes verstoßen, denn es ist alles, er hätte sie nur grillen sollen.
Das
ist
ja, also, wenn er sie gegrillt hätte und wie bei der Bildzeitung ja dann auch steht, hinterher alles aufgeräumt hätte, dann wäre es ja vielleicht okay gewesen. Aber,
ja, aber so geht das natürlich nicht. Ne?
Ja.
Nee. Naja, also es ist schon seltsam. Vor allen Dingen ist es auch relativ seltsam, dass dieses Strafverfahren eingestellt wurde. Denn um mal eine Sekunde noch einen Hauch ernster zu werden, für mich sind ja grundsätzlich Menschen, die Tiere quälen und also dadurch auffällig werden, schon mal schwerst unter psychische Beobachtung zu stellen. Denn das sind ja oft die Anfänge von den Dingen, die später noch ganz andere Dinge in der Strafakte offenbaren. Und dass so jemand dann nicht verfolgt wird, also dass man da mit den Schultern zuckt und sagt, ja, da kann man leider nichts machen, ich finde es ein bisschen seltsam.
Ja, das finde ich außerordentlich seltsam. Da kann man Taubenliebhaber sein oder nicht. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Taubenfreund. Aber meine Frau zum Beispiel.
Gibt es die überhaupt?
Ja, meine Frau zum Beispiel. Also, wirklich? Wir sind ja viel in Italien und wir haben da so eine Dachterrasse und sieht man die Tauben immer so auf den Dächern und ich schimpfe dann immer so ein bisschen auf die Tauben, überall diese Tauben, ja. Aber meine Frau sagt immer, das sind doch großartige Tiere, die machen den ganzen Tag Liebe, die gehen immer hintereinander, das siehst du wirklich, also die Turteln, ja, das ist ja nun die Turteltaube, ja. Die gehen den ganzen Tag hinterher und nicken und picken und, betteln um Zuneigung vom anderen und dann geht der eine wieder auf den anderen. Also es ist eigentlich sehr schön zu beobachten, hat sie eigentlich ganz recht, aber natürlich ist es manchmal ein bisschen viel. Also finde ich dann.
So ein bisschen wie der Fernsehgarten der Tierwelt, ne? Wo die Leute um Zuneigung betteln und viel Amore. Das ist eigentlich toll. Ja. Abgesehen davon, was rede ich eigentlich? Axel, ich komme aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Ich komme aus Castrop-Rauxel. Die Taubenzucht ist ja tief verwurzelt in der DNA der Menschen. Zumindest damals hat sich ja ein wenig ausgeschlichen aufgrund der Generation, die es nicht mehr gibt oder kaum noch. Aber ja, selbstverständlich. Mein Gott, Leute, lasst doch die Tauben in Ruhe.
Also unser Nachbar Braunschweig war Taubenzüchter und auch Brieftauben. Und das war immer wahnsinnig interessant, wenn die dann so kamen. Ja, der wartete dann immer schon auf die. Die waren irgendwo anderswo freigelassen worden. Und dann wartete der vor seinem Taubenschlag und dann kamen die so angeflogen. Also ganz toll eigentlich. Tolle Tiere. Allerdings ist die normale Stadttaube ja jetzt von der Brieftaube doch relativ weit entfernt, was die Begabungen angeht.
Das Kleingedruckte.
Neue Psychologiestudie: verzerrte Erinnerung an die Corona-Pandemie spaltet die Gesellschaft. Endlich wird die Gesellschaft mal wieder gespalten und sei es nur die verzerrte Erinnerung. Der Spiegel berichtet darüber. Denken Geimpfte anders an die Corona-Zeit zurück als Ungeimpfte? Und wie hängt das mit politischen Einstellungen zusammen? Diesen Fragen ist ein Forscherteam um die Erfurter Psychologin Cornelia Beetsch nachgegangen. Wer sich stark mit seinem Impfstatus identifiziert, also etwa der Aussage zustimmt, stolz darauf zu sein, geimpft oder ungeimpft zu sein, neigt dazu, sich systematisch falsch an die Pandemie zu erinnern, vor allem die Rückschau auf die eigene Haltung zu den Maßnahmen oder zur Gefährlichkeit einer Infektion ist vernebelt. Diese starke Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe der Geimpften respektive Ungeimpften trägt zur anhaltenden Spaltung der Gesellschaft bei. Ja, es ist ganz interessant, weil am Rande eines Tourtermins, als wir abends noch zusammen saßen, passenderweise übrigens in Sachsen, unterhielten wir uns abends auch ein wenig über das, was so während der Corona-Hochphase so an Maßnahmen da war. Wir erinnerten uns an Leute, die von Parkbänken vertrieben wurden, an Impfgruppen 1 bis 6 und an Faltpläne von Berliner Bürgermeistern, die aufgeklappt wurden und uns gezeigt haben, was passiert, wenn die Inzidenz irgendwo zwischen 25 und 50 liegt und 51 und 100. Also wirklich Dinge, die uns in der Rückschau völlig absurd vorkommen. Und natürlich erinnert man sich auch an die eigene Impfung und das Gefühl damit, das damit da einherging. Und das ist halt eben bei Geimpften oder Ungeimpften, die sich sehr stark damit identifiziert haben, ist es in der Rückschau so, dass die Emotion sogar noch verstärkt wird. Das finde ich, ich finde es gar nicht so überraschend, weil das Ganze dann ja irgendwann ja schon fast religiös aufgeladen war. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Für mich war die Impfung in erster Linie eigentlich nur eine medizinische, zumindest damals erschien es mir so eine medizinische Notwendigkeit, mehr aber auch nicht.
Ja, so habe ich das eigentlich auch gesehen. Ich wollte mich einfach schützen, ich habe das eingesehen. Ich bin ja auch gegen alle möglichen anderen Sachen geimpft. Das finde ich eigentlich ganz gut. Mir geht es eigentlich so, wenn ich mich an diese Anfangszeit zurückerinnere, dann ist das unglaublich weit weg und fern und fremd.
Ja,
und
ja, ja.
Das ist wirklich ganz komisch, wie man sich, ich habe ja viele Kolumnen damals auch geschrieben darüber. Und wenn ich die heute zum Beispiel bei einer Lesung vortrage, dann mache ich immer schon die Vorbemerkung, wie weit entfernt ihnen das vorkommen wird, dass man sich da auf der Straße in so einer Art tanzender Bewegung so auswich, so mit so Körperdrehungen und so und zur Wand hinhustete und sich verbarg unter einem Treppenabsatz, wenn jemand anders die Treppe gerade runterkam. Also das war schon sehr schräg und schrill und kommt einem vor wie aus einer versunkenen Welt eigentlich. Dabei ist es ja nun echt nicht lange her. Ja.
Das ist eine Beobachtung, die ich komplett teile. Gestern, wir reden heute am Freitag, saß Karl Lauterbach bei Markus Lanz und das war fast so ein bisschen wie so ein herrlicher Flashback in eine Zeit, in eine fast schon, im Nachhinein möchte ich fast schon sagen, goldene Ära, in der wir es lediglich mit einer tödlichen Pandemie zu tun hatten und durch das zu Hause bleiben in abgefurzten Joggingbuchsen sogar ein bisschen die Welt retten konnten, weil wir als Kollektiv ein letztes Mal in diesem Jahrzehnt so etwas wie eine gewisse Wirkmacht erfahren haben. Denn es war ja klar, wenn wir artig zu Hause bleiben, dann sehen wir tatsächlich, dass die Infektionszahlen runtergehen. Und gerade in dem Moment, wo wir dachten, wir haben das Schlimmste hinter uns, dann hat Putin losgelegt und wie es jetzt gerade aussieht, das wissen wir. Und dann denkst du plötzlich, die Erinnerung malt mit dem goldenen Pinsel, ach, das waren ja noch herrliche Zeiten. Als es nur darum ging, sich nicht mit dem tödlichen Virus anzustecken.
Ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir irgendwann mal sagen, ach Mensch, das war doch eigentlich großartig damals. Und weißt du
Wahnsinn,
noch,
ne?
Wie wir immer zu Hause saßen und wie gemütlich das war. Und dann haben wir immer jeden Abend die Tagesschau gesehen und die Inzidenzen verfolgt. Heute kann ich Tagesschau überhaupt nicht mehr sehen, weil ich es gar nicht mehr trage, diese Nachrichten aus der Welt. Also das war irgendwie, oder weiß ich nicht, am Tag, als die Sperrung Italiens dann zum Beispiel vorbei war, sind wir morgens um 5 in München losgefahren nach Venedig und waren dann um 11 in Venedig. Und wir waren die einzigen Touristen in Venedig. Also ich meine, bitte, auf solche Erinnerungen läuft es dann hinaus, ja, dass man sagt, ach, war doch eigentlich eine tolle Zeit.
Ich glaube, man muss ja immer das Sternchen immer setzen, auch da wieder überflüssigerweise, dass man hier ja immer nur von seinen persönlichen Erfahrungen berichten kann, denn das gilt natürlich für im Zweifel schon die nächste Hausnummer nicht mehr. Aber bei mir war es auch so, wir sind ähnlich, wir sind allerdings leider nicht von München losgefahren, sondern wir mussten von Hamburg aus losfahren. Mit meinem alten Mercedes sind wir bis nach Rom gefahren und hatten die spanische Treppe, den Trevi-Brunnen, ganz für uns allein im Sommer 2020. Also da war uns auch zu dem Zeitpunkt klar, das ist, wie man so schön sagt, once in a lifetime. Dieses Erlebnis werden wir, so Gott will, höchstwahrscheinlich nicht mehr haben. Also insofern, genau, Venedig, wo plötzlich die Delfine wieder aufgetaucht sind. Ne?
Ja, Delfine und das Wasser war klar und sauber und der Kaffeebesitzer unterhielt sich eine Stunde lang mit mir über seine Bonsai-Sammlung, was er normalerweise nie tun würde, weil er dafür ja gar keine Zeit hat. Und so, aber wir sind jetzt schon wieder bei der Glorifizierung und Romantisierung dieser Zeit. Wir wollen nicht vergessen, dass es tatsächlich viele Leute das Leben und die Gesundheit gekostet hat und sie bis heute damit kämpfen,
absolut,
auch wenn manche Leute das nicht wahrhaben wollen.
Blattgold.
Heiterkeit, wolkig, aber heiter. Klimawandel, Krieg und Wirtschaftskrise. Die Welt scheint in einer depressiven Grundstimmung gefangen. Dabei gibt es durchaus eine Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen. So hast du in der Zeit geschrieben, am 2. September. Ich möchte von einer Sehnsucht erzählen, die mich seit langem begleitet. Der Sehnsucht nach Heiterkeit in meinem Leben. Und damit kommen sie uns jetzt, wird man sagen, in diesen ernsten Zeiten, in denen wir bedroht sind von Hitze und Dürre, Starkregen und Fluten, vom Klimawandel also, von Putin und von China, vom wirtschaftlichen Niedergang, von den Rechtsradikalen, die alle Masken fallen lassen. Alles ist schwierig, bedrohlich, furchtbar. Und da äußern Sie den Wunsch, ein heiterer Mensch zu sein? Genau, sage ich. Deswegen ja. Dieser Text ist, wie gerade schon gesagt, vom 2. September. Und gerade mal einen guten Monat später erleben wir das im Kibbutz in Israel. Und es wird also nochmal etwas aufaddiert zu dem, was du ohnehin beschrieben hast. Und die Frage, ist es jetzt unmöglich, heiter zu sein? Ist es möglicherweise das gewesen, wessen es noch bedurfte, um die Heiterkeit vollends zu verlieren? Oder ist das Rezept, was du aufgeschrieben hast in diesem sehr schönen Text, nach wie vor gültig?
Also das ist ja das Thema meines Buches, in dem ich daran erinnere, dass Heiterkeit nicht das ist, was viele Leute sich darunter vorstellen, nämlich lustig sein, Witze erzählen, gemütlich was trinken und so langsam im Rausch der Heiterkeit zu versinken, sondern dass es sehr viel mehr ist. Dass es eine ganze Lebenshaltung, eine Einstellung dem Leben und übrigens auch dem Tod gegenüber ist. Und das ist eine philosophisch begründete und begründbare Haltung, um die es da geht. Und es ist, das muss man auch noch dazu sagen, ja nicht eine Vorschrift oder eine Aufforderung. Es ist nicht dieses sei heiter, sonst ist doch alles Mist, sondern es ist immer eine Möglichkeit im Leben. Es ist ein Bestandteil unserer menschlichen Natur, der sehr viel mit dem Ernst des Lebens zu tun hat. Und das kann man ja bei sagen wir mal, dem berühmten Heiter, also Rudolf Augstein würde jetzt 100, eine Woche später würde Loriot 100 Jahre alt. Mhm. Und bei Loriot kann man das sehr schön beobachten. Wenn man nämlich von den Figuren Loriots in seinen Sketchen, in seinen Szenen mal alles Komische abzieht, dann sieht man ja furchtbar traurige Gestalten. Das sind ja Leute, die sich nicht mal mehr über ein Frühstücksei unterhalten können, ohne an Mord zu denken. Und das sind eigentlich lauter kleine Tragödien. Der Loriot ist aber einen Schritt zurückgetreten und hat gesagt, guck mal, das kann man auch anders sehen. Das ist auch sehr komisch. Und das ist an uns auch sehr komisch. Und so kann man das Leben einfach betrachten. Mhm. Und auf diese Möglichkeit will ich aufmerksam machen. Gerade und auch in diesen schwierigen Zeiten sollten wir das nicht vergessen, weil es natürlich absolut nicht heißen kann, dass irgendetwas Heiteres an dem, was in Israel geschehen ist, wäre. Das wäre ja vollkommen bescheuert.
Heiterkeit ist in gewisser Hinsicht ja auch immer der Ruf nach Gelassenheit und Souveränität, mit den Dingen umzugehen, sie vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten, möglicherweise auch das Unabänderliche zu umarmen. Aber es ist natürlich immer auch eine Frage, wie du es gerade beschrieben hast, immer natürlich auch eine Frage des Raumes, der dir dazu gelassen wird. Ne? Also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf Israel eingehen, aber da ist natürlich mit Heiterkeit derzeit überhaupt nichts. Aber es gibt ja Dinge, die diesen Raum etwas breiter lassen und die halt Platz für die Komik auch in dem etwas Tragischen lassen. Du hast ja das Beispiel Armin Laschet angefügt. Also ich meine, das Nicht-Erreichen einer Kanzlerschaft ist ja jetzt nicht die größte Tragödie, die einem im Leben widerfahren kann. Aber dieser ganze Vorgang, der hat ja durchaus etwas Tragikomisches an sich gehabt. Also du hast einerseits die Flut, du hast das Auftreten des Bundespräsidenten, du hast nach Möglichkeit auch das gewünscht präsidiale Auftreten eines Kanzlerkandidaten und das Einzige, was am Ende überbleibt, übrigens nachdem Armin Laschet dort damals auch, ich glaube es war das Ahrtal, eine gute Rede gehalten hat, bleibt am Ende aber einfach nur diese kleine eingerollte Zunge zwischen den Zähnen des Aachener Kanzlerkandidaten. Das hat natürlich auch eine Komik.
Ja, natürlich, weil es ist ja gar keine Frage, dass das unangemessen war. Aber jemand hat ihm gerade was Witziges gesagt. Er wusste nicht, dass er aufgenommen wird. Er hat natürlich irgendwie unwillkürlich über dieses Witzige, ich glaube, das war der Landrat, der irgendwas zu ihm gesagt hatte. Ich wusste gar nicht, dass der Steinmeier genauso klein ist wie du. Und darüber hat er halt irgendwie gelacht. Und,
na, aus Höflichkeit auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Er hat ja aus reiner Höflichkeit darüber gelacht.
Ja, und dann landet der Mann plötzlich die Leute haben sich natürlich bestätigt gefühlt in dem, was sie sowieso schon über Laschet dachten, dass er so ein bisschen so ein Bruder Leichtfuß, so ein Luftikus ist, aus Aachen, glaube ich. Und so ein Rheinischer. Und da haben sie sich, wobei Aachen ist, glaube ich, nicht rheinisch, aber das ist was anderes.
Ja, ich glaube doch irgendwie, da gibt es bestimmt wieder so einen bestimmten Begriff dafür.
Ja, ich will nur jetzt briefen,
muss man sehr vorsichtig.
Ich will der Post vorbeugen, nicht. Und Also das, ja, aber die, wiederum das, was ich vorhin schon gesagt habe, bei den jungen Leuten aus Bali, diese unfassbare, vollkommen humorlose Aufregung darüber, dass man nie mal sagt, ja, okay, hat er halt am falschen Ort gelacht und was gibt es denn Wichtiges? Das ist doch das, worum es eigentlich gehen müsste.
Ja, wir versuchen auf jeden Fall, uns die Heiterkeit zu bewahren. Das Buch heißt über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Eines noch, du hattest, deswegen warst du auch im Kölner Treff, das ist aber glaube ich mittlerweile, oh Gott, lass mich raten, 3 Jahre her, vielleicht sind es sogar schon wieder 4, ich weiß es gar nicht, über den Anstand hast du geschrieben.
Ja, der Anstand, das war, wann ist das Buch erschienen? Vor, ich glaube, 2017 oder so, kann das sein?
Ich glaube, ne, guck mal, siehst du, also, echt, ist das schon
ja,
so
da war,
lange her?
Gerade wo Donald Trump sein Amt, das war ja der Grund, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, weil mir das so wahnsinnig aufgefallen ist, dass dieser alte Begriff des Anstandes so in Vergessenheit geraten war. Auch dieser Begriff war ja so verstaubt. Er wurde mit Tanzstunde, mit Krawatte, mit Messer und Gabel und so verbunden. Und es war in Vergessenheit geraten, dass das ein seit der Antike eigentlich ein Begriff ist, der eine zutiefst humanistische Einstellung bezeichnet. Und so ist es mit der Heiterkeit eben auch. Über die haben schon Seneca, Epiktet und diese alten Philosophen geschrieben, für Goethe, für Thomas Mann, war das ein zentraler Begriff ihrer Arbeit und ihres Lebens auch. Und das mal wieder in Erinnerung zu rufen, dass es da nicht um irgendwas Banales geht, sondern um was ganz Wichtiges für unsere Existenz. Darum ging es mir in dem Buch.
Aber in der zeitlichen Abfolge könnte man natürlich zu der Mutmaßung kommen, dass du erst über den Anstand geschrieben hast und Jahre später erkennst du, okay, da ist niemandem mehr beizukommen, dann versuchen wir es wenigstens noch jetzt mit Heiterkeit zu nehmen, dass das mit dem Anstand bei den Leuten nicht geklappt hat.
Das würde ich verneinen, weil es gibt ja sehr viele sehr anständige Menschen, die, wie ich dann auch von den Lesern auch erfahren habe, sich bei der so einer Lektüre auch nochmal vergewissern wollten, was bedeutet das eigentlich für mich? Ich meine, dass das jetzt nicht die Lieblingslektüre von Höcke oder so geworden ist, das ist bekannt. das war ja auch nicht das Ziel. Also es ging eigentlich schon darum, auch den Menschen nochmal in Erinnerung zu rufen, was sie sein können, wenn sie sich nur darum bemühen würden, noch mehr.
Ja, das man hat ja dieser Tage immer auch, also ich zumindest neige dazu, den Menschen als Kollektiv ausgesprochen kritisch zu sehen, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir zuletzt meistens Versammlungen von Menschen gesehen haben, die sehr, sehr schlimme Dinge gerufen und geschrien haben. In der Masse sind Menschen häufig auch irgendwie unangenehm, laut und pöbelnd oder auch einfach nur schlicht besoffen, ist auch nicht so toll. Und dann neigt man ja manchmal dazu, so am Menschsein ein bisschen zu zweifeln oder zu verzweifeln. Und dann gibt es aber immer wieder interessante Begegnungen. Es war heute so, als ich kurz ging ich durch Köln und telefonierte mit meiner Frau, wie wir es häufig tun. Ist ja schön, dass man auch miteinander spricht. Und dann ging ich die Ehrenstraße entlang und dann hörte man schon von Weitem jemand, der so Ave Maria, und dann sang er. Und das hörte meine Frau am Telefon auch. Und ich ging an dem vorbei. Das war ein Herr, sagen wir mal, so Ende 50, Anfang 60, und der sang dann Ave Maria, und dann legte ich ihm, beziehungsweise ich gab es ihm in die Hand, einen kleinen Schein, und dann baute er das sofort, Dankeschön, und dann denkst du dir so, und dann lachst du auch wieder, weil du denkst, ja, das sind Menschen halt eben auch, das ist halt eben auch Gemeinschaft und Miteinander, es ist dann auf so eine rührende Art und Weise leicht und flapsig und irgendwie ja auch feinsinnig, weil er singt ja das Ave Maria, und es ist ja eine Form von Kunst, und es ist ein zugewandtes Miteinander, und du denkst, ja, guck mal, auf dieser Ebene funktioniert das Menschsein dann eben halt doch auch.
Ja, und das ist, darum geht es mir mit diesem Buch ja auch. Ich schreibe ja kein Nichts, wo ich Leuten irgendwas vorschreiben will. Also die Bücher sind geschrieben wie so eine Art Selbstgespräch, so eine Art Meditation, so ein Nachdenken darüber, was könnte das für mich bedeuten. Und da geht es eigentlich in so einem Buch auch darum, Menschen und auch mich selbst, ja, ich bin ja sozusagen mein erster Leser, mich selbst daran zu erinnern, an die Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, und dass wir die nicht vergessen sollten. Darum geht's eigentlich.
Das gibt's doch gar nicht.
Schauspieler in Sorge. KI ist für Nicolas Cage ein Albtraum. Ich zitiere NTV. Künstliche Intelligenz im Filmbereich ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Zuletzt gehen in den USA viele Schauspieler dagegen auf die Straße und auch Hollywood-Star Nicolas Cage zeigt sich besorgt angesichts des technologischen Fortschritts. Er erzählte unter anderem über eine Episode in dem Superheldenfilm The Flash. Da hat er mitgespielt und er sagte, was er eigentlich habe tun sollen, war, Zitat, buchstäblich in einer alternativen Dimension zu stehen, wenn man so will, und die Zerstörung des Universums mitzuerleben. Also ganz klassische Filmszene, wer kennt es nicht. Etwa 3 Stunden lang habe er daher vor der Kamera versucht, Emotionen mit seinen Augen zu vermitteln. Doch dann das, Zitat, als ich den Film sah, kämpfte ich gegen eine riesige Spinne. Das habe ich nicht getan. Das war nicht das, was ich getan habe. Das ist natürlich fantastisch. Also wenn du als Schauspieler da stehst und guckst eigentlich so der Zerstörung der Welt zu, auch wahrscheinlich bedeutungsschwanger und nur das Spiel mit deinen Augen. Also du legst mimisch, also du gibst den quasi der innere Clint Eastwood, der ja eigentlich seit 30 Jahren nur noch in die Gegend starrt und alle Leute sagen, was für ein Mime. Und am Ende kämpfst du mit einer riesigen Spinne. Das ist natürlich schon auch die Schändung des Schauspielerdaseins. Und die Frage ist auch, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Du wirst ja für eine Rolle angefragt und für eine Szene und dann wirst du halt einfach so reingebastelt und tust etwas völlig anderes. Auch eine interessante Form von KI.
Ich finde ja sowieso, dass bei der KI das Thema Urheberrecht nochmal irgendwann eine große Rolle spielen muss, weil die künstliche Intelligenz denkt sich ja nichts aus. Die greift ja nur nach Wahrscheinlichkeiten zurück auf das, was jemand schon gemacht hat. Und da muss man ja bedenken, dass die Leute das gewöhnlich gegen Honorar, also ich zum Beispiel tue das gegen Honorar. Und,
das hoffe ich doch.
Ja. Und wenn du dann also siehst, dass irgendwie irgendjemand, der so eine künstliche Intelligenz entwickelt, sich einfach dessen bedient und dann auch noch sozusagen unter deinem Namen das vielleicht veröffentlicht, da wird's haarig. Allerdings habe ich mal, ich habe so ein Newsletter, den ich einmal die Woche einmal im Monat verschicke ich den an Leserinnen und Leser. Und da habe ich mal tatsächlich die KI beauftragt, sie soll einen Text schreiben, was denkt Axel Hacke über künstliche Intelligenz oder so, ja. Mhm. Und das war sehr lustig, weil nämlich tatsächlich, das ist wirklich wahr, die künstliche Intelligenz sich als erstes entschuldigt hat, wirklich, sie hat sich entschuldigt, dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage ist, so geistvoll und humorreich wie Axel Hacke etwas zu schreiben. Das war der
Wollte sie sich bei dir einschleimen? Weil das war das Erste, was die KI machen wollte, sich erstmal bei dir einschleimen.
Ja, vielleicht, ja. Sich so ein bisschen eintigern, wie man in Bayern sagt. Und dann kam ein Text, der echt der Bestätigung für das war, für diese Entschuldigung, weil er nämlich wirklich
sehr gut
in aller Bescheidenheit nicht an das heranreichte, was ich kann. Und das fand ich wahnsinnig lustig, weil ich so nett fand, dass diese künstliche Intelligenz tatsächlich auch zu einem höflichen Umgang in der Lage ist. Und zweitens, dass es tatsächlich stimmt. Ich persönlich habe keine Angst davor, aber ich bin kein Schauspieler. Für Schauspieler ist es echt haarig.
Möglicherweise, dann ist ja KI für dich vielleicht so eine Art, wie so ein Referent, so ein Untergebener bei der CSU, der erstmal immer sehr freundlich ist und ehrerbietend, bevor er dich dann unter den Bus wirft und dir immer sagt, schauen Sie, ich bin der neue Ministerpräsident. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Aber also ich sage es mal so, ich bin froh, dass es dich noch als KI, aber als klassische Intelligenz gibt. Bleib uns bitte in dieser Form erhalten. Wenn du magst, komm doch gerne wieder hierher. So eine Wochenendbeilage, das ist doch schnell gemacht und das macht großen Spaß. Und wenn ich dich an dieser Stelle auch ganz herzlich mal wieder in den Kölner Treff einladen darf, also jetzt, wo wir nämlich das gerade angerissen hatten, stelle ich fest, dass es wirklich viel zu lange her ist. Das könnte man ja auch mal wieder machen, solange es noch Fernsehen gibt.
Ich stimme dir zu. Das ist auch eine der ganz wenigen Talkshows, vielleicht überhaupt sogar die einzige, bei der ich mich immer richtig, das fand ich immer richtig schön da. Also mal sehr nett und ja, einfach schön da zu sein. Ja, hat mir gefallen. Ja.
Dann machen wir einfach beides. Axel, vielen Dank. Einstweilen empfehle ich Ihnen das Buch von Axel Hacke, nicht Peter Hacke, über die Heiterkeit in diesen schwierigen Zeiten. Also, schönes Wochenende. Bis denn.
Danke dir, Micky. Alles Gute. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.